Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 29. Mai 2024. Alles Gute zum Geburtstag, Tipkick. Das legendäre Tischfußballspiel wird 100 Jahre alt. Eine unglaubliche Strecke. Wie viele Biografien von Kindern, von jungen Erwachsenen, von jung gebliebenen Erwachsenen sind durch dieses Tipkick entscheidend geprägt worden? Auf jeden Fall meine. Es gab unzählige Schlachten. Wir haben phasenweise das ganze Instrumentarium der Tipkick-Utensilien ausprobiert, die Tore aus Plastik, dann die mit richtigen Netzen. Es gibt unterschiedliche Unterlagen, verschiedene Fußstellungen. Es ist eine halbe Kunst. Es gibt Mozarts des Tipkick. Es gab unterschiedlich begabte Tipkick-Spieler. Und dieses Tipkick, das ist doch eine wahnsinnige Leistung, hat sich jetzt über 100 Jahre behaupten können, hat einen Weltkrieg überstanden, den Kalten Krieg, die Wiedervereinigung, die Europäische Union, den Klimawandel, all diese Katastrophen, die mit einer nicht zu vermeidenden Regelmäßigkeit über uns hereinzubrechen scheinen. Alles Gute zum Geburtstag. Tipkick ad multos annos. Wir wünschen noch möglichst langes Gedeihen. Der Ursprung übrigens dieses wunderbaren Spiels liegt in Schwenningen, Süddeutschland, nicht weit von der schweizerischen Grenze entfernt. Schon wieder Streit um das Asylbudget. Bundesrat Jans muss um Betten und Millionen kämpfen. Der Bund rechnet mit mehr Asylgesuchen. Er will das Budget für Plätze und Personal erhöhen. Der Widerstand im Parlament ist groß, aber nicht so groß wie auch schon. Wir steuern ja auf etwa 30.000 Asylgesuche zu. Wir waren auch schon bei 6.000 Asylgesuchen, 3.000 Asylgesuchen jährlich. Wir waren bei 29.000, das war 2015, damals Erdrutschsieg für die SVP, meine erste Nationalratskandidatur. Jetzt sind wir schon weiter wieder über 30.000, vielleicht wird es noch viel mehr sein. Auf jeden Fall zeigt diese Auseinandersetzung im Bundeshaus das ganze Elend unseres Asylunwesens. Denn anstatt einfach die Einhaltung der Gesetze einzufordern, dass wirklich nur jene sich Hoffnung auf Asyl machen können, die aufgrund unentrinnbarer persönlicher Eigenschaften an Leib und Leben bedroht sind in ihrem Heimatland, wie das etwa die jüdische Bevölkerung in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs war, anstatt darauf zu drängen, dass hier die Gesetze eingehalten werden, baut der Bund, baut der neue Asylminister, baut Beat Jans die Empfangsinfrastruktur aus. Und wenn Sie natürlich das Angebot vergrößern, müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie die entsprechende Nachfrage bekommen. Der Mensch ist, ich habe das hier schon oft betont, Jäger und Sammler. Der stellt alles hin, was Sie ihm hinstellen, der nimmt alles mit. Entschuldigung, was Sie ihm hinstellen. Und zu kritisieren ist nicht der, der etwas mitnimmt, sondern zu kritisieren ist der, der es einfach hinstellt, unter Missachtung bzw. unter Ermöglichung der oder sogar Beförderung der Missachtung des Gesetzes. Ja, der Bundesrat schafft mit dieser Empfangsinfrastruktur schlechterdings die Anreize, dass so etwas passiert. Konkurrenten laufen Roche den Rang ab. Jetzt gilt es, die Versäumnisse der Ära Schwan wettzumachen. Während europäische und amerikanische Mitbewerber auftrumpfen, ist der Pharma-Riese Roche seit 2 Jahren an der Börse auf Talfahrt. Der einstige Branchenprimus muss dringend aus dem Tiefschlaf finden, meldet die Neue Zürcher Zeitung. Roche, ein glorreiches Unternehmen und ein Sinnbild für das Wirtschaftswunder von Basel, auch das Wirtschaftswunder der Schweiz. Die Schweiz, ein Land faktisch ohne Rohstoffe, wenn man vom Wasser absieht und von der Hirnmasse der Bewohner. Ist auch ein natürlicher Rohstoff, allerdings einer, der gepflegt, gehegt und entwickelt werden muss. Die Schweiz hat aber kein Öl, sie hat keine wichtigen Salze, seltenen Erden oder wie diese Dinge alle heißen. Aber die Schweiz hat eben produktive, innovative Leistungen erbracht. Und für mich ist das eines der ganz großen Wunder, wie man in Basel sozusagen künstliche Rohstoffe aus Pülverchen ertüftelt hat, Chemiefarben. Und heute haben wir zwei führende, zwei weltweit ganz vorne dabei sich befindende Pharmakonzerne Novartis und Roche. Und Roche war immer das innovative, das brillante Unternehmen. Novartis eher der Supertanker. Roche hatte so etwas diesen Charme, diesen Erfinderscharme, diesen genialen Charme, vor allem auch mit Fritz Gerber, dem sagenhaften CEO und später dann Verwaltungsratspräsidenten, der eben auch die Kunst besessen hat, zum Beispiel amerikanische Firmen zu kaufen, sie aber an der langen Leine zu halten, damit sie eben nicht erstickt werden von der Konzernstruktur da in Basel. Aber seit die Roche ihre beiden Zwillingstürme da, diese Türme zu Babel in Basel gebaut hat, seither scheint es irgendwie zu harzen. Und der Severin Schwan, der da der Chef war, den hatte ich sowieso immer etwas im Verdacht, dass er mir zu sehr politisch korrekt verpolitisiert und da etwas dem Mainstream gefallen will. Und das machen in der Regel Manager immer dann, wenn sie sozusagen an ihrem Image arbeiten und eben nicht ihre Kernkompetenzen da im Auge behalten. Und offensichtlich ist nun also auch bei Pharmaexperten diese Ära Schwan umstritten, sagen wir es so. Da wird sie auch etwas kritisch beleuchtet. Severin Schwan, ich beurteile es natürlich etwas vom Politischen her, wie er sich positioniert hat, wie er aufgetreten ist. Sicherlich ein hochintelligenter Mann. Aber mich hat immer gestört, wie er da als Euro-Turbo, als Euro-Anbindungsturbo die Schweiz da dazu ermahnen wollte, sich institutionell an die EU anzubinden. Er hat sich auch immer wieder stark gemacht für mehr Zuwanderung, gegen die Zuwanderungskontrolle und so weiter. Und das ist einfach kurzsichtig gedacht. Und wenn Sie politisch kurzsichtig denken, ja, dann denken Sie vielleicht eben auch konzernpolitisch bzw. unternehmerisch allzu kurzfristig. Das ist mein Verdacht. Das müsste man natürlich noch viel genauer erforschen, um dieser Situation gerecht zu werden. Aber hoffen wir, meine Damen und Herren, dass sich die Firma Roche möglichst schnell wieder erholen kann. Die Jungsozialisten wollen die Erbschaftssteuer in der Schweiz einführen. Das wäre natürlich Gift für unser Land. Das würde dazu führen, dass natürlich viele Unternehmerdynastien, die extra in die Schweiz gekommen sind, weil es keine Erbschaftssteuer gibt, das würde die natürlich vertreiben. Und man muss sich immer vor Augen führen, das, was da als Erbschaftssteuer sozusagen harmlos eingetopft werden soll, das ist eine Mehrfachbesteuerung, nochmal etwas besteuert. Also wenn Sie etwas als Unternehmer, wenn Sie Gewinn erwirtschaften, dann müssen Sie den versteuern. Wenn Sie sich den Gewinn als Lohn auszahlen, müssen Sie diesen Lohn noch versteuern. Und dann müssen Sie das Unternehmen noch versteuern vom Unternehmensgewinn. Und wenn Sie ein sehr wertvolles Unternehmen haben, auch wenn das überhaupt nicht in dem Sinn liquide ist, sondern einfach Buchwert einige Milliarden beispielsweise oder auch einige Millionen, dann zahlen sie sehr hohe Steuern. Und es gibt Beispiele von berühmten Unternehmen in der Schweiz, die mussten gigantisch bis zum Abwinken Steuern zahlen, obwohl ihre Firmen wurden bewertet am Höchststand sozusagen ihrer Entwicklung. Und wenn es dann abwärts ging, man stürzte in eine Wirtschaftskrise, dann wurden immer noch diese Höchstwerte verwendet, auch wenn es dir schon schlecht gegangen ist. Also der Steuerstaat kommt in der Schweiz also wirklich nicht zu kurz. Noch nie hat die Schweiz so viele Steuern eingenommen. Unser Staatsbudget ist noch nie so groß gewesen wie heute. Und jetzt kommen eben die Juso mit ihrer neidgetriebenen Erbschaftssteuer. Da ist natürlich das Ziel, sozusagen die Rahmenbedingungen dermaßen zu verschlechtern, dass ja, am Schluss eben der Sozialismus regiert. Das heißt, die Umverteilung von Reichtum endet in der Gleichverteilung der Armut. Aus chinesischer Produktion ist es billiger, droht den europäischen Wärmepumpen das gleiche Schicksal wie den Solarpanels. Ich sage Ihnen, die Klimapolitik ist der größte Steilpass für China. Die Chinesen verdienen sich doch da dumm und dämlich. Die können uns jetzt mit Solarpanels und Windrädern und all diesen Sachen eindecken, während sie gleichzeitig ihre Automobilindustrie, und zwar nicht nur solargetriebene Elektrofahrzeuge, sondern auch die Verbrenner, auf ein unglaubliches Level hochstemmen. Also diese Klimapolitik, allmählich merken es ja die Leute, das ist schon der größte Schuss nach hinten. Übrigens auch ökologisch geht der Schuss nach hinten. Ich habe kürzlich mit einem Freund in Berlin, mit einem Bekannten in Berlin gesprochen, der hat mir gesagt, aufgrund der grünen Politik in Berlin sind bestimmte Wasserfälle oder Wasseranlagen in der Stadt, in Parks, die funktionieren nicht mehr so richtig. Und jetzt leiden die Kaulquappen und die Frösche darunter, also mittlerweile sogar die Fauna, nicht mehr grün politisch eingestellt. Wo Susanne Wille politisch steht, die neue Fernsehdirektorin, weiß niemand so genau. Und das ist ihr Vorteil. Wissen Sie, als Journalist finde ich es immer gut, wenn man weiß, oder als Leser finde ich es immer gut, wenn man weiß, wo einer steht. Wenn einer seine Karten etwas auf den Tisch legt, man kann ja sagen, ich bin für A, ich bin für B oder ich bin weder für A noch B, ich weiß es einfach nicht. Aber dieses Kokettieren, dieses so tun als ob, dieses Scharwenzeln und Figurenreiten der Journalisten, nein, nein, ich bin unabhängig. Journalisten, die immer betonen, sie seien unabhängig, die sind sicher links. Also das ist meine Erfahrung als Konsument, als Journalist, als Chefredaktor. Also man kann ja hinstehen und sagen, ich bin eher konservativ, bin eher links, dann weiß man, wo man steht. Das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob Sie ein professioneller Journalist sind, der es eben auch zulässt, eine, wenn Sie rechts sind, nicht rechte Geschichte zu bringen. Oder wenn Sie links sind, bringen Sie dann nur Nachrichten, die Ihrem linken Weltbild entsprechen oder die sozusagen Ihre linken Theorien bestätigen. Also je mehr man weiß, je mehr man Transparenz hat, desto besser. Aber Journalisten sind Spezialisten der Transparenzerzwingung, aber bei sich selber, wehe, wenn Sie da mal Transparenz herstellen wollen, das geht dann überhaupt nicht. Zelensky-Besuch, Belgien sagt 30 Kampfflugzeuge zu. Präsident Zelensky, der sich da jetzt auch vor der Birkenstock-Konferenz immer mehr ins Zeug wirft, er sagt auch, jede Absage sei ein Steilpass für Putin. Und da möchte man dem Präsidenten in Kiew zurufen, dass vielleicht manchmal weniger auch etwas mehr wäre, indem er sich nämlich jetzt so ostentativ in diese Birkenstock-Konferenz hineinspreizt. Gibt er natürlich Leuten wie mir, Kritikern dieser Birkenstock-Konferenz, Argumente zuhauf. Ich habe jetzt allerdings auch in Vorbereitung auf diese Sendung und vor allem mit Blick auf die nächste Ausgabe ein längeres Gespräch geführt mit Jean-Daniel Ruch. Wir bringen ja sein in allen Zeitungen groß besprochenes und auch gefeiertes Buch heraus, seine Memoiren Frieden und Gerechtigkeit. Und er hat mir erzählt, dass diese Birkenstock-Konferenz entgegen also meiner sehr kritischen Sicht doch auch Perspektiven böte, nämlich wenn sie zum Anlass würde, dass der Westen eine konsolidierte Position findet, eine Deeskalationsposition, dann wäre diese Konferenz ein Erfolg. Wenn allerdings herauskäme, dass da die Amazon-Bestellwunschliste, sozusagen die Christkindchenliste, der Wunschzettel von Herrn Zelensky, wenn das sich durchsetzt und dass die NATO oder mit NATO-Waffen auch russische Ziele angegriffen werden könnten, dann wäre das natürlich ein Schuss in den Ofen beziehungsweise ein weiterer Sargnagel für die schweizerische Neutralität. Das ist die Sicht von Jean-Daniel Ruch. Ich habe sie in der Weltwoche am Donnerstag, werden Sie das lesen können, sehr, sehr interessant. Präsident Putin warnt vor ernsten Konsequenzen bei dem Einsatz westlicher Waffen gegen russische Ziele in Russland. Ja, Wladimir Putin, da kommt ja immer mehr heraus, dass er bei den Friedensverhandlungen in Istanbul Zugeständnisse gemacht hat, die er gar nie hätte machen dürfen. Denn wir erinnern uns, er hat ja immer gesagt, ich gehe in die Ukraine, um die Nazis zu besiegen und um den Donbass zu befreien. Nun hat er allerdings in diesen Verhandlungen zugesagt, die Zelensky-Regierung, also die angebliche Nazi-Regierung, am Ruder zu lassen und auch aus den Donbass-Regionen sich zurückzuziehen, wenn natürlich im Gegenzug, und die Ukraine wäre bereit gewesen, Autonomierechte, eine Neutralität, keine NATO-Mitgliedschaft vereinbart worden wäre. Das ist dann durchkreuzt worden von den Amerikanern vor allem, die übergeordnete strategische Interessen, sprich die strategische Schwächung Russlands, anführten. Das kommt jetzt immer mehr heraus, aber es zeigt sich eben auch, dass natürlich dieses Russland-Narrativ von Putin hinten und vorne Propaganda ist. Denn es steckt natürlich etwas anderes dahinter. Er wollte nicht, dass die Ukraine in die NATO eingebaut wird. Und hier ist auch wieder die amerikanische Sicht bzw. der amerikanische Einfluss zu sehen. Die Amerikaner haben im Oktober 2021 einen Vertrag geschlossen mit der Ukraine, und zwar die beiden Außenminister, Kuleba und Blinken, die haben einen Vertrag gemacht. Und in diesem Vertrag steht, dass die Ukraine voll integriert wird in die transatlantische Militärinfrastruktur und dass die Amerikaner helfen werden bei der Rückgewinnung des vollen Territoriums 1994. Das allerdings ist teilweise mittlerweile russisches Territorium, und zwar was die Krim angeht. Mit anderen Worten, wenn dieser Pakt von 2021 umgesetzt worden wäre, dann hätte es Krieg in der Krim gegeben, dann hätte nämlich die Ukraine, die Regierung, die Krim erobern müssen, mit NATO-Truppen, mit der NATO-Allianz im Rücken. Kurzum, Direktkonfrontation von Russen und NATO, kurzum, Weltkriegsgefahr. Und dieses Abkommen ist ein ganz wichtiger kriegsauslösender Grund, der bei uns nicht gesehen wird. Putin allerdings hat es vorgezogen, hier die große geschichtsphilosophische Nazi-Karte zu ziehen. Natürlich sind da Ultranationalisten in der Ukraine am Werk. Selbstverständlich sind da ganz unsympathische Gesellen zugange, die man in der Schweiz angesichts der Woken-Stimmung in den Medien sofort aus dem Verkehr ziehen würde, beziehungsweise man würde deren Einsperrung fordern. Aber wenn es eben um die Ukraine geht, wird das anders gesehen. Aber interessant, wie das jetzt alles da allmählich herauskommt. 22 zu 18 Stimmen, Ständerat will nicht mehr Transparenz zur Höhe von Nebeneinkünften, ein großer Missstand. Viele Parlamentarier missbrauchen ihr parlamentarisches Amt, um sich die Tasche zu füllen, lassen sich da in lukrative Beiräte wählen. Aber wehe, man möchte da Licht in diese Dunkelkammer bringen. Sie sehen es, die Ständeräte haben es lieber intransparent, sie möchten ihr Geld im Geheimen verdienen. Ex-Geheimdienstchef soll Premier der Niederlande werden, weil eben Geert Wilders, da der Wahlsieger, das nicht werden kann. Sehr interessant, was da passiert in den Niederlanden. Bidens Abwesenheit wäre Applaus für Putin, Zelensky zum Schweizer Friedensgipfel. Ja, das ist eben diese Aussage, da müsste man sagen, Zelensky, je weniger er sagt, desto besser, auch für ihn. Terroranschlag als Auslöser, Parteien sprechen sich für Hamas-Verbot aus, das ist natürlich auch ein großes Thema. Die Hamas, da muss man sehen, wenn die Schweiz diese Hamas verbiete, war bis jetzt nicht der Fall, dann müsste sie sich auch die Frage stellen, was machen wir mit Organisationen wie PKK, die nicht verboten sind in der Schweiz, wohl aber in Deutschland und in der Türkei. Käme natürlich sofort die Türkei, würde sagen, ja, die PKK ist viel schlimmer als die Hamas, jetzt müsst ihr die auch verbieten. Da kommt irgendwie ein anderes Land, sagt, das ist auch eine Terrororganisation. Da kommen die Chinesen, sagt, das ist eine Terrororganisation. Kommen die Russen in eine Terrororganisation, dann kommen sie in Teufelsküche. Und die Schweiz muss neutral bleiben. Ganz wichtig, in jedem Konflikt. Außer in Konflikten, in denen sie selber angegriffen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, melde mich zurück.